Kannst du dir vorstellen, was passieren würde, wenn man dasselbe Lied, was wir gerade gehört haben, ein Dorf weiter oder zwei Dörfer weiter in einer Kirche singen würde? Undenkbar, unmöglich. Für manche wäre das eine Gotteslästerung, dass jemand sowas singen könnte. Wenn der Herr die Seinen rufet, bin ich dort. Ich werde da sein. Aber Gott sei Dank, wir brauchen nicht nach dem gehen, was wir gelernt haben oder was Menschen denken, sondern wir haben einen viel, viel sichereren Grund, worauf wir unsere Meinung, unseren Glauben stützen können. Und das ist Gottes Wort. Und Gottes Wort zeigt uns den Weg, zeigt uns ganz klar, was wir tun müssen, um einmal an dem Tag dabei sein zu können. Um schon hier auf Erden nicht zweifeln zu brauchen, nicht Angst haben zu brauchen, sondern um in Demut und in mit dankbarer Einstellung sagen: Herr, ich danke dir, dass durch deine Gnade, durch dein Blut ich erlöst sein darf und dass ich weiß, an dem Tage, wenn du kommst und wenn das Wort Gottes erscheint und alle aus den Gräbern aufstehen und wir alle zusammen vor Gottes Thron stehen werden und dann Rechenschaft ablegen, dass wir dann wissen dürfen: Herr, ich weiß, ich bin dein Kind. Ich weiß, ich werde im Himmel sein. Gott sei Dank, dass Gottes Wort uns von dieser seligen Gewissheit redet, dass es uns zeigt und dass es auch biblisch ist. Dem Herrn sei Dank dafür. Ich möchte uns heute Morgen wieder einmal fragen, ob wir glücklich sind. Wirklich göttlich, tief innerlich glücklich sind. Wir haben ja schon einige Sonntage hier gesehen, was wir tun müssen. Oder wie wir, besser gesagt, sein müssen, um glücklich zu sein. Wir schlagen wieder auf Matthäus Evangelium Kapitel 5. Es ist hier die Reihe der Seligpreisungen. Wir haben schon vier Seligpreisungen hier zusammen betrachtet und kommen heute zu der fünften, die ist in Vers 7. Und vorher möchte ich aber sagen, noch einmal sagen, dass die Seligpreisungen uns nicht zeigen, wie man ein Christ wird, sondern sie zeigen uns, wie ein Christ sein sollte. Was ich damit meine, bloß durch das Einhalten der Seligpreisung, also wenn wir uns jetzt sagen, okay, ich werde mich jetzt anstrengen und ich werde jetzt versuchen, die Seligpreisungen zu halten, dadurch wird kein Mensch selig. Das ist nicht an anderen Bibelstellen zeigt uns Gottes Wort, wie wir selig werden. Aber hier zeigt uns Gottes Wort, wie jemand, der schon ein Christ ist, sein sollte. Und wir können uns an diesen Seligpreisungen eigentlich prüfen. Und wenn wir an unserem Leben diese Eigenschaften nicht finden, nicht sehen, dann ist da ein großes Problem. Dann stimmt etwas nicht. Denn diese Glückseligkeit, diese Eigenschaften sollte ein jedes Kind Gottes haben. Ein jeder Mensch. Die Seligpreisung für heute im Vers 7 lautet: Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und wieder möchte ich hinzufügen: Denke nicht, dass dadurch, dass du sagst, okay, ich werde jetzt barmherzig sein, ich werde jetzt versuchen, barmherzig zu sein und dadurch komme ich in den Himmel. Nein, das wird dir nicht helfen. Das wird dich nicht in den Himmel bringen. Wir kommen in den Himmel bloß durch das Blut Jesu, durch die Gnade Jesu. Vielleicht, um das deutlicher zu erklären, angenommen, du bist in Santa Cruz unterwegs, kommst an eine Ampel, musst da warten. Auf einmal klopft es an deiner Scheibe. Jemand mit einer ausgestreckten Hand, ein Bettler, bittet um eine milde Gabe. Und plötzlich fällt dir ein, wie schlecht du gestern gelebt hast, wie du gestern gesündigt hast, vielleicht etwas Schlimmes getan hast. Aber dann kommt dir plötzlich eine Idee rein. Ich werde diesem armen Menschen jetzt nicht bloß einen Peso geben, sondern ich werde gleich 10 Peso geben. Du machst die Scheibe runter, holst 10 Peso aus und gibst ihm das. Dann wird die Ampel grün, du fährst los und denkst bei dir selbst. Du gibst dir selbst das löbliche Zeugnis und denkst, ach, wenn nur alle Menschen so ein gutes Herz hätten wie ich. Und schon fühlst du dich ein bisschen leichter. Der gestrige Abend, was du da getrieben hast, es fühlt sich irgendwie leichter. Glaubst du, das wird dich in den Himmel bringen? Auch wenn du 1000 Dollar hier würdest geben, diesem armen Menschen, das würde dich deswegen immer noch nicht in den Himmel bringen. Seht, die Seligpreisungen zeigen uns nicht, wie wir was wir tun müssen, um selig zu werden, sondern ganz einfach, was jemand, der schon selig ist, der schon ein Christ ist, was seine Eigenschaften sein sollten. Glückselig sind die Barmherzigen. Wir haben heute eine sehr schöne Seligpreisung, die wir betrachten. Barmherzigkeit. Wusstest du, dass die Barmherzigkeit eine ganz deutliche, eine ganz sichere, große Eigenschaft unseres Gottes ist? Gott ist barmherzig. Weißt du, wenn Gott nicht barmherzig wäre, ich weiß nicht, ob jemand von uns überhaupt noch hier sein könnte heute. Barmherzigkeit ist eine göttliche Eigenschaft und sollte auch natürlich die Eigenschaft jedes Kindes Gottes, wiedergeborenen Kindes Gottes sein. In Epheser Kapitel 2, Vers 4, ich möchte uns erstmal zeigen, dass Gott wirklich barmherzig ist, sogar ganz reich ist an Barmherzigkeit. Epheser 2, Vers 4 haben wir einen Vers, wo es heißt, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat und so weiter. Bloß dieser Gedanke. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Wenn Menschen hier auf Erden von Reichtum reden, dann geht es gleich um Dollar oder wie viel Pesos einer hat oder wie viel Dollar oder so hat. Weißt du, wenn wir von Gottes Reichtum sprechen, dann geht es nicht um Dollar, dann geht es um Barmherzigkeit. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Gott hat uns gegenüber seine Barmherzigkeit gezeigt in Jesus Christus. Als Jesus hier auf Erden in Bethlehem geboren wurde, dann hat jemand prophezeit, dass diese Barmherzigkeit Gottes uns erscheinen würde. Ich lese das in Lukas Kapitel 1, Vers 78. Das war Zacharias, der Vater des Johannes des Täufers. Er hat auf Jesu Geburt hin eine Prophezeiung ausgesprochen und er sagte so in Vers 78, Lukas 1, Vers 78. Vielleicht werde ich Vers 76 beginnen, dass wir den Zusammenhang haben. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten und um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben durch Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Durch sie hat uns das Licht aus der Höhe besucht. Also, als Jesus geboren wurde in Bethlehem, das war die herzliche Barmherzigkeit Gottes, hat sich da offenbart. Niemals kann man die Barmherzigkeit Gottes deutlicher sehen, als in Jesu Kommen auf diese Erde. Noch barmherziger könnte sich Gott nicht zeigen, als er das getan hat. Also, wir haben einen reich barmherzigen Gott. Und Gott möchte, dass du und ich seine Nachahmer sein sollen. Dass wir so versuchen sein wollen wie unser himmlischer Vater, dass wir auch barmherzig sein sollen. Diese Eigenschaft muss einfach bei jedem der Kinder Gottes zu finden sein. Reich an Barmherzigkeit. Schon im Alten Testament haben wir mehrere Beispiele, mehrere Vorbilder, die uns zeigen, was Barmherzigkeit bedeutet. Ich dachte vielleicht, euch mal zu fragen, würde jemand schnell einfallen, erstmal aus dem Alten Testament, wo jemand da war, der Barmherzigkeit gezeigt hat? Jemand, der barmherzig gewesen ist im Alten Testament. Fällt euch ein Beispiel ein? Man könnte da viele, mehrere nennen. jemand, der barmherzig gehandelt hat. Josef, sehr gut, Dankeschön. Nachdem die Brüder ihn so ungerecht behandelt haben, ihm so viel Leid angetan haben, und als er Jahre später eine Gelegenheit hätte, mal ihnen richtig eins auszuwischen und sich an ihnen zu rächen, dann tut er das nicht, sondern vielmehr zeigt er ihnen Barmherzigkeit. Er geht, umarmt sie, küsst sie und weint mit ihnen. Josef, sehr schön, danke. Noch jemand, ein Beispiel, wo jemand barmherzig war, schon im Alten Testament? Boas? Okay, Boas, der die Ruth genommen hat zur Frau. Oder der ihr Essen gegeben hat. Ja, genau. Sie war neu im Land, eine Ausländerin, arm. Und er hat dafür gesorgt, dass sie eine gute Arbeit hat und hat sogar noch seinen Arbeitern gesagt, lasst lieber ein bisschen was hinter euch liegen auf dem Feld, dass diese Frau mehr einsammeln kann. Dankeschön. Er hat da Barmherzigkeit einer fremden Frau, einer Ausländerin gezeigt, wo manche vielleicht sehr vorsichtig mit wären. Noch jemand ein Beispiel? Okay. Die Frau hat barmherzig. Ja, Elia bat, sie soll ihm ein Essen zubereiten. Sie sagte, ich habe fast nichts, ich habe bloß nur noch für einmal genug, dass wir mit meinem Sohn noch essen und sterben. Aber Elia sagt, bereite mir erst was vor. Und sie tat es. Sie hat sich da erbarmt. Das ist, was du meintest, ja? Ja, sehr gut. Dankeschön. Fällt noch jemand ein Beispiel der Barmherzigkeit aus dem Alten Testament ein? David? Wem gegenüber oder wann? An Saul, ganz genau. Ja. Saul, der ihn so verfolgt hat, ihn so wie ein armes Huhn gejagt hat. Wenn er dann Gelegenheit hatte, hat er ihn nicht umgebracht, hat sich nicht gerächt, sondern hat ihm Barmherzigkeit gezeigt. Dankeschön. Er hat das Leben Sauls erspart oder ihm am Leben gelassen. Dachte auch an Abraham, als der Lot, obwohl er jünger war, sich ausgesucht hat, das bessere Land, da wo ihm die Weide schien grüner zu sein. Und Abraham ließ es sich gefallen. Er nahm, was menschlich gesehen der schlechtere Teil aussah, ging zur anderen Seite. Und später, als Lot dann in Trubel war, als er in Not war, dann hat sich Abraham für ihn immer noch eingesetzt, hat ihm geholfen. Wir könnten auch Mose als Beispiel nennen. Einmal hat seine eigene Schwester gegen ihn rebelliert, ist gegen ihn gegangen. Und wie hat Gott sie dann bestraft? Weiß jemand das? Die Schwester von Moses, die Miriam, als sie einmal sich beklagt hat und gegen Mose gegangen ist, wie hat Gott sie gestraft? Sie wurde aussätzig. Was hat Mose dann getan? Ha, das hast du dir verdient. Jetzt kannst du sehen, was du all die letzten Wochen über mich geredet hast. Oder was hat Moses dann gemacht? Nein, er hat für sie gebetet. Er ist ins Gebet gegangen und hat Gott gesucht und hat gesagt, Herr, heile sie, ich bitte dich. Das ist ein barmherziger Mensch. Dankeschön für die Beispiele. Im Alten Testament war auch einmal ein Mann, der nicht so recht barmherzig sein wollte. Weiß jemand, wen ich vielleicht meine? Das ist in dem Buch der Propheten. Einer von den Propheten. Da war ein Mann, der, obwohl er ein Mann Gottes eigentlich war, keine Barmherzigkeit erzeigen wollte. Jona, ganz genau. Jona, nachdem er schon im Wasser unter Wasser gewesen ist und der große Walfisch ihn wieder ans Ufer gespült hat, gebracht hat, als er dann in die Stadt Nineveh ging und da gepredigt hat, das heißt, es war eine große Stadt, war das 3 oder 4 Tage Reisen lang, also bis man zu Fuß durch die Stadt durchgehen sollte, so groß war Nineveh. Und schon nach dem ersten Tag, als er anfing zu predigen, auf einmal fangen die Leute an, Buße zu tun. Sogar der König, dem tut es leid, es reut ihn. Und die legen Trauerkleider an und Keiner soll essen, nicht mal das Vieh kriegt mehr Futter. Alle sollen trauern. Und nachdem Jona seine Aufgabe erfüllt hat, die Predigt gebracht hat, dann geht er raus und was macht er außerhalb der Stadt Ninive? Da setzt er sich erstmal hin und will mal sehen, was mit der Stadt Ninive passieren wird. Und als er dann gesehen hat, dass Gott die Stadt nicht zerstört, dass Gott nicht sein Strafgericht über Ninive schickt, dann wissen wir ja, dass Jona unzufrieden wurde. Und dann ist es sehr interessant, hat Gott eine Lektion für diesen Jona. Und er möchte ihm einmal ganz praktisch zeigen, was Barmherzigkeit ist. Und in Jona Kapitel 4 sehen wir, ich lese mal den ersten Vers, es heißt hier, das verdroß Jona sehr und er wurde zornig und betete zum Herrn, ach Herr, das ist es, was ich sagte, als ich noch in meinem Land war, darum wollte ich auch zunächst nach Tarsis fliehen, denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und dich das Übel gereuen lässt. So nimm doch nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich will lieber tot sein als leben. Jona wurde zornig. Er war zornig darüber, dass Gott barmherzig ist. Kannst du das verstehen? Mal überleg mal. Weißt du, wenn ich mit Jona sprechen würde, ich würde ihm wahrscheinlich sagen, Jona, du sitzt hier, hast du nicht vergessen, wo du ein paar Tage vorher warst? Oder vielleicht ein paar Wochen vorher? Sag mal, Jona, als du im Bauch des Fisches warst, wolltest du, dass Gott gerecht mit dir sein sollte oder dass Gott barmherzig über dich sein sollte? Ich meine, er hat doch gerade so die Barmherzigkeit Gottes erlebt, an seiner eigenen Haut. Und jetzt will er so unbarmherzig, jetzt ärgert er sich darüber, dass Gott über andere barmherzig ist, dass Gottes Güte und Barmherzigkeit so groß ist. Unverständlich. Aber ist interessant, wie Gott ihm auf den wunden Punkt, auf das Problem in seinem Leben zeigt. Wir wissen ja, dass Gott, als er da draußen saß, dass Gott eine Pflanze, eine Rizinuspflanze wachsen ließ. Die ist schnell gewachsen. Lasst uns das zusammen hier lesen. Vers 5, in Jona 4, Vers 5. Jona ging zur Stadt hinaus, setzte sich ostwärts von der Stadt und baute sich dort ein Laubdach. Darunter setzte er sich in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Gott der Herr aber schuf einen Rizinus, der über Jona wuchs, um Schatten über seinen Kopf zu geben, um ihn von seiner Niedergeschlagenheit zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus. Aber Gott sandte in der Morgendämmerung am nächsten Morgen einen Wurm, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, sandte Gott einen versengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er matt wurde. Da wünschte er seiner Seele den Tod und sagte, ich wollte lieber tot sein als leben. Da sagte Gott zu Jona, jetzt passt auf, meinst du, dass du dich zu Recht über den Rizinus ärgerst? Und er sagte, zu Recht ärgere ich mich über, bis zum Tod. Der Herr sagte, du hast Mitleid mit dem Rizinus, an dem du nicht gearbeitet hast und den du auch nicht aufgezogen hast, der in einer Nacht entstand und in einer Nacht einging. Und ich sollte kein Mitleid mit Ninive haben, einer so großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die den Unterschied zwischen rechts und links nicht kennen und dazu noch viele Tiere. Weißt du, was das Problem in Jonas Leben war? Er hat es ganz gerne angenommen und akzeptiert, wenn jemand ihm Barmherzigkeit gezeigt hat. Da freute er sich, dass Gott so barmherzig war, dass er diese Pflanze aufwachsen ließ, die ihm guten, schönen Schatten gab. Die Barmherzigkeit nahm er gerne an. Aber dass Gott jetzt barmherzig über jemand anders war, das konnte er irgendwie nicht vertragen. Und so hat Gott an dieser Pflanze, an diesem Bäumchen, ihm das Problem in seinem eigenen Leben gezeigt. Gott ist barmherzig. Gott sei Dank, dass er barmherzig ist. Also wenn wir jetzt aber barmherzig sein sollen, wir haben ja gelesen, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Was bedeutet das für uns? Was ist Barmherzigkeit? Wie kann ich barmherzig sein? Barmherzigkeit hat nichts mit Theorie zu tun. Barmherzig sein ist eine Aktivität. Also barmherzig sein bedeutet nicht, dass wir bloß Mitleid mit jemand anders haben. Wenn wir irgendwo sehen, wie jemand leidet, wie jemand krank ist oder wie jemand in großer Not ist oder in großen Schmerzen ist, dass wir dann sagen, oh, das tut mir aber so leid. Das ist Mitleid haben, aber das ist noch nicht barmherzig sein. Barmherzig ist etwas anderes, das ist Aktivität. Wenn wir barmherzig sind, das bedeutet immer, dass wir auch etwas tun müssen. Barmherzigkeit geht mit Handeln Hand in Hand. An dem Beispiel, das wir gelesen haben vorhin, das Jesus einmal erzählte von dem barmherzigen Samariter, können wir das ganz deutlich sehen. Barmherzigkeit und Handlungen, also wirklich etwas machen, gehören zusammen. Als dieser Mann, der von Jerusalem nach Jericho unterwegs war, unter die Räuber fiel und beraubt wurde, geschlagen wurde und halbtot da liegen blieb. Als jetzt der Priester den Weg entlang ging und diesen Mann dort gesehen hat, ich kann mir vorstellen, dass er doch wird Mitleid gehabt haben mit diesem Mann, der dort auf der Erde lag. Vielleicht wird der Priester sogar sich selbst in den Bart ein bisschen gesprochen haben. Eieiei, schon wieder einer hier. Der sieht aber nicht gut aus. Und dann ist er weitergegangen. Ich stelle mir ganz gut vor, dass er am liebsten gewünscht hätte, der Mann wäre nicht da gewesen. Dass er sich gefreut hatte, wenn der Mann dann nicht so halbtot liegen würde. Bestimmt hat er mit dem Mitleid gehabt. So wie jeder Mensch normalerweise Mitleid haben würde. Aber weißt du, wir lesen nichts, dass er etwas gemacht hat. Der ging bloß den seinen Weg weiter. Später, als der Levit kam, genau dasselbe. Der ging bloß vorbei. Aber als jetzt der Samariter kam, da lesen wir was anderes, Vers 33 in Lukas 10. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dorthin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Also er hatte Mitleid mit ihm. Ja, das ist schön und gut, aber das ist noch nicht alles. Seht, der Vers geht noch weiter oder die Geschichte geht weiter. Jammerte ihn und dann steht und. Und er ging zu ihm. Und er verband ihm seine Wunden. Und er goss Öl und Wein darauf. Und er hob ihn auf sein Tier. Und er führte ihn in die Herberge. Und er pflegte ihn. Und am nächsten Morgen, als er weiterreiste, zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege ihn. Und wenn du mehr ausgeben wirst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Sehen wir jetzt, was Barmherzigkeit bedeutet. Barmherzig bedeutet, wenn wir etwas machen. Wir müssen hingehen, wir müssen etwas geben, wir müssen unsere Geldtasche rausziehen oder was immer es sein mag, was immer dieser Samariter hier getan hat. Am Ende stellt Jesus die Frage: Wer von diesen dreien, denkst du, ist dem, der unter die Räuber gewesen ist, der Nächste gewesen? Ich denke, die Frage könnte auch so lauten: Wer, denkst du, von diesen dreien war der, der Barmherzigkeit erzeigt hat? Und dieser Gesetzesgelehrte antwortet sofort, er sagt, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sagte Jesus zu ihm, das ist jetzt wichtig, weißt du, was er zu ihm dann sagt? Dann geh hin und tue desgleichen. Oder mach es genauso. Siehst du, da ist das Wort tun, handeln, machen, Aktivität. Denke nicht, dass du barmherzig bist, wenn es dir leid tut, dass es einem Menschen schlecht geht oder arm geht oder krank oder was immer. Das ist vielleicht Mitleid, das hat auch seinen Platz. Aber das ist noch nicht wirklich Barmherzigkeit, wo es hier heißt, glückselig sind die Barmherzigen. Barmherzigkeit hat immer etwas mit einer Handlung zu tun. Jesus hat uns in Matthäus 25 einmal ganz praktisch erklärt, was Barmherzigkeit ist. Bloß ein Beispiel, da gehört noch mehr dazu, aber ich möchte uns das einmal vorlesen. Also wenn du wissen willst, was, wenn du jemand erklären willst, jemand weiß nicht was, was ist barmherzig sein, dann kannst du ihm diese Verse vorlesen. Matthäus 25, beginnend mit Vers 35. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Seht, es geht wieder um Handlungen, was ihr getan habt. Und was man noch hier hinzufügen müsste, die Menschen, die dieses alles getan haben, zu essen gegeben, im Gefängnis besucht, Kranke besucht und so weiter, weißt du, die haben sich das selbst nicht einmal aufgeschrieben, alles, was sie gemacht haben. Sie haben davon vergessen. Warum? Weil sie nicht diese Taten gemacht haben, um in den Himmel zu kommen. Nein, sie haben diese Taten gemacht, weil sie selbst in ihrem Leben Barmherzigkeit erlangt haben. Weil sie einfach Gott so liebten, den Heiland so lieb hatten, weil er dasselbe an uns getan hat. Sie haben sich nicht eine Liste geführt: Oh, heute habe ich wieder so viel gegeben. Heute habe ich jenem dies gemacht. Okay, schau mal, die Liste wird immer länger. Ich hoffe, das wird zureichen, wenn ich einmal vor der Himmelstor stehe. Die wird nicht lang genug sein. Aber wenn wir schon Kinder Gottes sind, dann sollen diese Handlungen in unserem Leben zu finden sein. Barmherzig sein und Vergebung gehören auch zusammen. Oder sind eng miteinander verbunden. Dazu möchte ich uns eine andere Geschichte zeigen, die Jesus erzählt hat in Matthäus Kapitel 18. Matthäus 18, und wir werden sehen, warum Jesus auch hier gesagt hat: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. In Matthäus 18, Vers 33, spricht Jesus und erzählt eine Geschichte von einem unbarmherzigen Knecht. Von einem Menschen, der unbarmherzig ist, also jetzt das Gegenteil. Und wir kennen ja die Geschichte, ich möchte vielleicht von Vers 32 weiterlesen. Da befahl ihn sein Herr vor sich und sagte zu ihm: Du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dich denn nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, Barmherzigkeit, erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Wenn wir das Glück der Seligpreisungen haben wollen, wenn wir auch so glückselige Menschen sein wollen, dann müssen wir unbedingt barmherzige Menschen sein, die vergeben. Es kommt ja bei jedem mal vor, dass uns Unrecht geschieht, dass Menschen uns wehtun, dass Menschen uns schlecht machen oder über uns schlecht reden oder wie auch immer, dass sie uns irgendwie Unrecht behandeln. Aber dann kommt es darauf an, dass wir barmherzig sind. Nicht zurückschlagen, nicht mit einem verbittertem, unvergebenen Geist dastehen, sondern willig vergeben.
Und deshalb vergeben.
Und deshalb barmherzig sein, weil Gott vorher mir gegenüber so barmherzig war. Und das wollen wir immer im Gedächtnis behalten. Wenn es uns mal schwer geht, wenn wir uns mal verletzt fühlen, dann lasst uns daran denken, wie viel Gott mir vergeben hat. Und Es heißt ja hier, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Aber ich denke, man könnte den Vers auch umdrehen. Man könnte so sagen, selig sind die Barmherzigen, denn sie haben Barmherzigkeit erlangt. Weil wir Gottes Barmherzigkeit erlebt haben, deshalb können, sollten wir barmherzig sein. Und wenn wir so sind, dann wird Gott uns auch immer wieder Barmherzigkeit erweisen. Was meint es denn, sie werden Barmherzigkeit erlangen? Weißt du und ich, wir werden mal in unserem Leben, auch in Zukunft noch, in Lagen hineinkommen, wo wir Erbarmen werden brauchen. Vielleicht werden wir mal so krank da niederliegen, dass wir sagen, Herr, hab Erbarmen mit mir, hilf mir, nimm diese Schmerzen von mir oder lindere die Schmerzen oder heile mich. Wir sind schwache Menschen. Wir werden in Lagen reinkommen, wo wir Barmherzigkeit brauchen, Erbarmen brauchen. Von Seiten der Menschen, von Seiten, auch von Gottes Seite aus. Und deshalb ist es gut, dass wir Barmherzigkeit anderen erzeigen. Denn dann werden wir Barmherzigkeit zurückbekommen. Möge Gott uns helfen, vergebend sein. Wir können uns heute Morgen fragen, ist da jemand in meinem Leben, an den ich jetzt denke, dem ich nicht Barmherzigkeit zeigen will? Wenn du wüsstest, was er mir getan hat, wie er mich behandelt hat, diesem Menschen kann ich nicht Barmherzigkeit zeigen. Wenn das unsere Einstellung ist, dann ist da ein großes Problem. Dann haben wir, kennen wir nichts von dem Segen, wo es heißt, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jesus hat die Pharisäer einmal sehr streng angesprochen. Weißt du warum? Weil sie unbarmherzig waren. Weil sie keine Barmherzigkeit zeigen wollten. Matthäus 23, wir wissen, das ist ja, Matthäus 23 ist ein Kapitel, wo Jesus sehr streng, sehr im großen Tadel die Schriftgelehrten gegenüber spricht. Und er sagt, Vers 23, Matthäus 23, Vers 23, Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Minze, Anis, Kümmel verzehntet und lasst das Wichtigere im Gesetz außer Acht, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Er sagt, weh euch Schriftgelehrte, warum? Ihr seid nicht barmherzig. Ihr lasst Barmherzigkeit außer Acht. Gott bewahre uns davor, wir wollen barmherzige Menschen sein. Barmherzigkeit geht auch Hand in Hand mit Wahrheit oder mit Gericht. Jesus sagt ja hier, wir haben das ja gelesen, die ihr das Wichtigere im Gesetz außer Acht lässt, nämlich das Gericht und die Barmherzigkeit. Uns scheint, dass die zwei Worte gehören nicht zusammen. Die passen nicht zusammen. Gericht und Barmherzigkeit. Aber in einem Sinne doch. Eigentlich Erbarmen ist auch ein Wort, was im Sprachgebrauch der Justiz, also im Gericht, in Gerichtsverhandlungen vorkommt, gebraucht wird. Stellen wir uns eine Gerichtsverhandlung vor im Palacio de Justicia oder irgendwo vor einem Richter und dann am Ende wird das Gerichtsurteil steht schon ziemlich fest. Der Fall ist ganz klar, dieser Mensch ist schuldig. Und dann steht der Rechtsanwalt von dem Angeklagten auf und kann sein, dass er vielleicht sagt, ich habe noch etwas zu sagen. Ich bitte um Erbarmen. Schaut mal, dies ist eine alleinstehende Mutter. Sie hat drei kleine Kinder. Und erklärt vielleicht, schildert den Fall und dann sagt er, und im Blick auf all diese Tatsachen bitte ich um Erbarmen. Bitte ich, dass die Schuld vielleicht gemäßigt, erniedrigt wird. Oder vielleicht sogar einfach die Schuld erlassen wird. Und auch als Gott uns Barmherzigkeit gezeigt hat, war Gerechtigkeit da auch mit Mang. Wir alle kennen den Vers Johannes 3, Vers 16. Und ich möchte uns jetzt ihn einmal aufsagen und ihr sagt mir, was ich falsch gesagt habe, was ich vergessen habe. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Habe ich den Vers richtig ausgesprochen oder habe ich was vergessen? Genau. Richtig geht der Vers so. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Seht, Gott war uns gegenüber barmherzig, aber nicht, dass er das Gericht jetzt übergehen hat. Nein, er war gerecht. Und er hat seinen Sohn gegeben. Er hat seinen Sohn an unserer Stelle sterben lassen. Und deshalb hat er uns Barmherzigkeit zeigen können. Und bei Gott ist das so. Gnade und Gerechtigkeit, die küssen sich. Die sind miteinander. Gott ist gerecht, aber Gott ist auch barmherzig. In 1. Johannes 4, Vers 9 wird dieser Gedanke noch einmal wiederholt oder verstärkt. Ich möchte uns diesen Vers kurz lesen. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen. Wir könnten sagen, darin ist die Barmherzigkeit Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Seht, auch wenn Barmherzigkeit frei ist, so ist sie nicht kostenlos oder ist sie nicht wertlos, sondern hat einen hohen Wert. Das heißt, auch wenn auch wir anderen gegenüber